Also aus der deutschen Sicht ist das eigentlich gar nicht mal so unmittelbar die Erinnerung an den Krieg, sondern eigentlich an diese Zeit des Nationalsozialismus. Und dann ist man mehr bei der Zeit 1933 bis 1945. Also da ausgeklinkt 39 bis 45, Zeit des Zweiten Weltkrieges, zu betrachten, ist eigentlich eher nicht so gängig in Deutschland. Dann wird das Ende stark erinnert eben als das Ende der nationalsozialistischen Diktatur, als die Befreiung der Konzentrationslager, das heißt Beendigung des Holocaust, der Ermordung der europäischen Juden. Also die militärischen Ereignisse kommen da gar nicht vor.
Willkommen zu unserer mittlerweile 9. Folge von unserer Reihe Wir erinnern. Ich bin Klara Frstatzka, Historikerin und Referentin für Zeitgeschichte hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Und hoste auch heute diese Folge zusammen mit der Journalistin Mandy Schielke, die hier neben mir in Aufnahmestudio sitzt. Hallo Mandy.
Hallo Clara. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, wir hatten es schon angekündigt. Diese Folge ist eine Sonderausgabe für einen sehr besonderen Anlass. Das Ende des Zweiten Weltkrieges, das sich in diesem Jahr im Mai zum 80. Mal jährt. Nach unserer letzten Folge über die Erinnerung an den Bosnienkrieg und die russische Vollinvasion der Ukraine möchten wir uns da heute wieder mit dem kollektiven Erinnern an den Krieg auseinandersetzen und fragen danach, wie die deutsche Gesellschaft an den Zweiten Weltkrieg und an sein Ende auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine erinnert.
Und da es sich um eine Sonderausgabe handelt, haben wir ausnahmsweise nur ein Interviewpartner anstatt zwei. Und zwar ein absoluter Experte zu diesem Thema. Jörg Moret, Direktor des Museums Berlin-Karlshorst, am Ort der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht 1945. Herzlich willkommen, Jörg, und schön, dass du den Weg aus Karlshorst zu uns in die Stiftung gefunden hast.
Ja, danke, Clara. Mandy, danke für die Einladung.
Ja, willkommen hier im Podcast.
Wir erinnern. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Jörg, du bist promovierter Historiker und hast dich in deiner Forschung viel mit dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere mit der sowjetischen Armee in Deutschland beschäftigt. Seit 2009 leitest du das Museum Berlin-Karlshorst, ein Museum, das die Geschichte des Zweiten Weltkrieges aus der Sicht der deutschen und der sowjetischen Akteurinnen erzählt. Wie kam es dazu, dass der Zweite Weltkrieg und die deutsch-sowjetischen Beziehungen zum Thema deines Lebens wurde, wenn wir das so sagen dürfen? Warum beschäftigst du dich ausgerechnet damit?
Das ist wie immer so ein bisschen Zufall. Ich habe wahnsinnigerweise beschlossen, Russisch zu studieren, also Philologie, russische Philologie, obwohl ich das gar nicht konnte damals. Ich sag mal, das war die Transitstreckenerfahrung. Also als Westdeutscher sind wir zu der Oma nach West-Berlin dann immer gefahren und da war der eiserne Vorhang, das fand ich faszinierend und dachte, naja, dann lernst du Russisch, dann kannst du mit allen hinter diesem eisernen Vorhang reden. Und das fiel ziemlich zusammen mit der Perestroika, mit Gorbatschow, als der Generalsekretär wurde. Das heißt, das war eine Zeit, in der das attraktiv wurde und auch sehr schnell, das spürte ich auch als Student, war es möglich, dahin zu fahren. Also es war für mich ein total lebendiges Studium. Ich habe das dann relativ schnell gelernt. Ich kriegte sehr viel Praxis. Naja, und ich war aber mehr der Historiker, also nie so der Philologe. Puschkin lesen, ja, nett, aber das hat mich nicht so getriggert. Ich wollte dahin, ich wollte diese Geschichte erfahren und das war nachher mein Promotionsthema dann eben zum Thema des Zweiten Weltkrieges, deutsche Kriegsgefangene, das Nationalkomitee Freies Deutschland, weil die Archive offen waren. Also wieder so ein Trigger, das war spannend. Und Kurzfassung, deswegen war das natürlich 2009 total fantastisch, an einen Ort zu kommen, wo ich beides reinbringen konnte, also mein Russland-Fimmel, sag ich mal, und mein professionelles Interesse an Geschichte und das dann auch noch irgendwie sichtbar zu machen für ein allgemeines interessiertes Publikum. Wir sind ja eine Vermittlungsstelle als Museum.
Ja, wie alle unseren Gästen haben wir dir auch gefragt, etwas mitzubringen, ein Zitat, ein Ort, ein Gegenstand. Und wir sind sehr gespannt zu erfahren, was ist das?
Ja, ich hab was mitgebracht. Das ist hier in diesem kleinen Postkartenset. Mhm. Das haben wir mal vor langer Zeit gemacht. Es geht eigentlich aber nur um ein Bild, was da drin ist. Müssen wir ein bisschen blättern.
Hier wird durch unterschiedliche Bilder aus dem Karlshorst-Museum durchgeblättert. Aha.
Also das ist der Saal der Kapitulation. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen abstrakt. Das Objekt kann ich nicht mitbringen. Das ist bei uns in Karlshorst. Aber das ist der originale Ort, an dem der Zweite Weltkrieg in Europa am 8. Mai 1945 zu Ende gegangen ist. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Dieses Mobiliar, was ihr dort seht, das ist leider fake, das ist nicht echt. Aber der Raum, das Parkett, und das sage ich dann immer wieder gerne, dieses knarzende Parkett, das liegt da seit jetzt fast 90 Jahren. Das Gebäude ist 1938 gebaut worden. Und über das sind sie alle gegangen. Und das finde ich nach wie vor faszinierend. Das hat eine Aura. Und natürlich, das ist der Grund, warum sehr, sehr viele Leute heute in unser Museum gehen.
Ich kann bestätigen, als ich das erste Mal im Museum Karlshorst war, war ich wirklich beeindruckt von diesem Saal. Man spürt der Ort, also der historische Ort da.
Ja, toll, vielen Dank, dass du uns das mitgebracht hast. Wenn wir über die Entwicklung der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Deutschland sprechen wollen, dann ist das Museum, das du leitest, das Museum Berlin-Karlshorst, ein guter Ausgangspunkt, denn es wurde, wie wir eben auch gerade schon gesehen haben, und das passt sehr gut, ja, an einem ganz besonderen Ort errichtet, im Hauptsaal des heutigen Museums unterzeichneten am 8. Mai 1945 die Oberbefehlshaber der Wehrmacht vor Vertretern der Sowjetunion, der USA, Großbritanniens und Frankreich zum zweiten Mal die bedingungslose Kapitulation und markierten damit das Ende des Krieges und des Dritten Reiches. Wie wurde aus diesem historischen Gebäude im Osten der Stadt ein Museum und wie hat es sich bis heute entwickelt, Jörg? Wir müssen uns hier nicht die ganze Geschichte erzählen, aber vielleicht kannst du die wichtigsten Etappen für unsere ZuhörerInnen und ein bisschen ein Gefühl des Ortes vermitteln.
Natürlich würde ich das gerne stundenlang erzählen. Wie immer bei historischen Orten ist es ein bisschen Zufall, dass es genau dieser Ort wurde. Es war eben eine Wehrmachtskaserne, in den Mitte der 30er Jahre gebaut, bei Kriegsende faktisch ein Neubau am östlichen Stadtrand. Da war der Krieg schon sehr schnell zu Ende, also bereits am 24. April, um es ganz genau zu sagen, war in Karlshorst der Krieg vorbei. Also ein idealer Ort für diesen Kapitulationsakt. Und dann ist das Gebäude nach 45 noch fast, 20 Jahre, ein bisschen mehr, weiter genutzt worden von der sowjetischen Militäradministration. Also am Ort des Sieges. Und da merkt man schon so eine symbolische Aufladung. Der oberste Repräsentant der Sowjetunion, der Militärgouverneur, um es jetzt mal frei zu übersetzen, der sitzt dort, wo der Sieg entgegengenommen wurde. Und 1967 wird das dann Museum. Also relativ spät. Das hat mit der Erinnerungskultur, mit so einem Erinnerungsschub, kann man sagen, in der Sowjetunion zu tun. Der 20. Jahrestag 1965 wurde das erste Mal wieder groß gefeiert. Dann war es also ein Militärmuseum, ein sowjetisches Militärmuseum. Und 1990, deutsche Einheit, ist klar, die sowjetischen und dann später russischen Truppen werden früher oder später Deutschland verlassen. Jetzt war die Frage, was passiert mit diesem Museum? In dem Moment kommt es sehr schnell zu einem deutschen Entgegenkommen oder die deutsche und die russische, also wirklich die russländische Seite, einigen sich, wir erhalten dieses Museum. Wir werden 1994 ein deutsch-russisches Museum und haben uns jetzt seit 2022, das hat mit dem vollumfänglichen Angriff Russland auf die Ukraine zu tun, dann von dieser deutsch-russischen Zuordnung getrennt und nennen uns jetzt nur noch Museum Berlin-Karlshorst. Aber als Museum existieren wir seit 1967 durchgehend.
Mhm. Möchtest du da vielleicht noch mal kurz was zu sagen zu dieser Entscheidung 2022? Wie ist es dazu gekommen?
Naja, Auslöser war eben der vollumfängliche Angriff Russlands auf die Ukraine mit dem Vorwand, mit der propagandistischen Verbrämung, man müsse hier Russland müsse gegen ein sogenanntes faschistisches Regime in Kiew vorgehen. Vor dem Hintergrund, dass wir als in Karlshorst, wir sind ein Verein in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins mit institutionellen Mitgliedern aus Russland, Belarus, der Ukraine und Deutschland. Das war natürlich ein Problem. Jetzt Vereinsmitglieder, die gegeneinander Krieg führen. Belarus hat ja diesen Angriff unterstützt. Und wir hatten vom Haus 4 Fahnen hängen und haben dann ganz schnell erkannt am 24. Februar morgens, das geht jetzt überhaupt nicht mehr. Ein bisschen überlegt und nur noch die ukrainische Fahne aufgezogen. So ist das bis heute. Der formale gute Anlass ist, dass dieser Verein, der wir ja sind, im Vereinsregister wirklich nur Museum Berlin-Karlshorst e.V. heißt. Und das war dann eben die Lösung zu sagen, wir gehen auf diesen sehr eigentlich nichtssagenden formalen Namen zurück. Aber in dieser konkreten Situation sagte das dann doch sehr viel.
Also schon eine ziemliche Veränderung auch in der Verbalisierung, woran hier erinnert wird in diesem Museum mit dieser historischen Zäsur, wenn ich dich richtig verstehe.
Auf jeden Fall. Jetzt könnte ich stundenlang darüber philosophieren, wie ungenau die deutsche Sprache ist. Also wenn wir eben von Russland sprechen, meinen wir hier in Deutschland sehr häufig die Sowjetunion und auch umgekehrt. Das ist aber natürlich nicht so. Die Sowjetunion bestand aus 15, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges sogar 16 Sowjetrepubliken. Das sind heute 15 souveräne Staaten. Es sind 15 verschiedene nationale Perspektiven, mit denen wir uns dann aus deutscher Sicht auseinandersetzen müssen. Wie ich es aber skizziert hatte, ist die Entstehungsgeschichte wirklich Berlin-Moskau, also wirklich deutsch-russisch. Und naja, wir haben uns diese Zuschreibung deutsch-russisch dann selber gegeben und auch sehr lange damit gelebt, weil es ziemlich griffig ist im deutschen Sprachraum, haben inhaltlich aber schon sehr viel länger, also wirklich seit 2006, 2007 kann man sagen, gesehen, das ist eine Sowjetunion, da ist nicht nur Moskau zu fragen. Wir hatten ganz bewusst die Weltkriegsmuseen aus Minsk und Kiew schon Ende der 90er Jahre mit hinzugenommen, also hatten mit mindestens 3 Ländern zu tun.
Ich würde kurz nachfragen und konkreter sozusagen, was gibt es heute zu sehen im Museum Berlin-Karlshorste? Naja, wenn man da reingeht, außer die Kapitulationssaal, die wir jetzt gerade auch schon bestaunt haben.
Also außer des Kapitulationssaals, ich bitte dich. Also das ist nach wie vor der Hauptgrund, warum Menschen kommen, also wirklich aus aller Welt, möchte ich mal sagen. Gerade jetzt zu den Jahrestagen merkt man das wieder. Wir haben zudem aber eine sehr profunde Dauerausstellung zum deutsch-sowjetischen Krieg. In der deutschen Wahrnehmung ist das der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Da sind wir tatsächlich das einzige Museum in Deutschland, das das so explizit zum Thema hat. Da das Gebäude eben ja eigentlich ein Kasernengebäude ist, ist das jetzt nicht so tauglich für Ausstellungsräume. Es ist sehr kompakt, aber unser Publikum, wenn ich mal die Besucherbücher mir so angucke, weiß das zu schätzen. Und wir haben seit ungefähr 10-12 Jahren noch so einen zweiten Schwerpunkt, so einen Stadtteilrundgang. Karlshorst war nämlich unmittelbar nach dem Krieg sehr lange ein Sperrgebiet, ein sowjetisches Sperrgebiet. Und da machen wir Stadtteilführungen. Und fächern das Ganze auf. Und da sind wir also tief in der Nachkriegszeit des Kalten Krieges in Berlin. Und das ist auch fürs Publikum sehr spannend.
Ich würde jetzt natürlich hier unbedingt noch fragen wollen, als gebürtige Ostdeutsche, welchen Einfluss eigentlich die deutsche Teilung auf die unterschiedlichen Narrative über den Zweiten Weltkrieg und sein Ende auf ein kollektives Gedenken und Erinnern daran hat. Wie geht ihr damit im Museum um?
Also wir gehen damit um. Das ändert sich immer mal wieder, sag ich mal. Das fängt an mit natürlich unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Wir sind im Ostteil der Stadt. Unsere Nachbarschaft, Bezirk Lichtenberg, da war das Ministerium für Stadtsicherheit, da war das Oberkommando der Grenztruppen der DDR hier für Berlin, die bewaffneten Organe der DDR. Das merkt man zum Teil am Publikum, das merkt man an unseren Diskursen, bei unseren Abendveranstaltungen. Traditionsverbände der Nationalen Volksarmee kommen dann auch mal gerne. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist natürlich, das auseinander zu dividieren, sowjetische Erinnerungskultur, Erinnerungskultur in der DDR. Aus politischen Gründen hat die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, sich sehr stark immer an dieses sowjetische Narrativ drangehängt. Aber da gibt es auch ein paar Eigenheiten. Und zu guter Letzt haben wir natürlich so eine Art, fast schon negativ Image, dass viele Menschen hier in Berlin, die Stadt zerfällt dann doch manchmal in zwei Hälften, sagen, naja, da wollte ich immer mal hin, aber das ist ja so weit draußen. Also dieses Gefühlte, das ist so weit weg. Ich meine, das sind 20 Minuten S-Bahnfahrt von der Friedrichstraße bis nach Karlshorst. Das merken wir heute immer noch. Also da muss doch noch immer sehr viel Arbeit geleistet werden. A, es ist nicht so weit draußen. B, es lohnt sich trotzdem dahin zu kommen. C, wir sind jetzt ein aufgeschlossenes, modernes Museum und nicht irgendwie die ewig gestrigen, die da so ein Traditionskabinett der DDR noch irgendwie fortsetzen.
Ja, du hast uns erzählt über dem Museum Karlshorst als Museum an dem ursprünglichen Ort des Ende des Krieges. Und daraus ergibt sich für mich die Frage, um so ein bisschen Zoom out vom Karlshorst als Ort und hin zur großen Erinnerungskultur an dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. woran wird überhaupt erinnert, wenn wir sagen, erinnern an den Zweiten Weltkrieg in Deutschland? Geht es um eine Erinnerung an Krieg an sich, an Verbrechen? Du hast jetzt gerade gesagt, Karlsruhe ist der einzige Ort zum Beispiel, in dem überhaupt musealisiert wird, ein Krieg im Osten zum Beispiel. So, oder ist eigentlich eine Erinnerung nur an dem Ende des Krieges? Und wie hat sich diese Narrativen über den Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg irgendwie entwickelt in den Jahren? Das ist eine große Frage, aber wenn du kannst für unsere Zuhörerinnen einigen Richtlinien von, was ist überhaupt die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Deutschland? Gibt es überhaupt sowas?
Das ist natürlich, so in der Reihenform gibt es das gar nicht, beziehungsweise da müsste ich jetzt sehr lange reden. Also aus der deutschen Sicht ist das eigentlich gar nicht mal so unmittelbar die Erinnerung an den Krieg, sondern eigentlich an diese Zeit des Nationalsozialismus. Und dann ist man mehr bei der Zeit 1933 bis 1945. Also da ausgeklinkt 39 bis 45 Zeit des Zweiten Weltkrieges zu betrachten, ist eigentlich eher nicht so gängig in Deutschland. Dann wird das Ende stark erinnert eben als das Ende der nationalsozialistischen Diktatur, als die Befreiung der Konzentrationslager, das heißt Beendigung des Holocaust, der Ermordung der europäischen Juden. Also die militärischen Ereignisse kommen da gar nicht vor. Im Schulbuch würde ich mal sagen, wenn überhaupt, ist es vielleicht die Schlacht von Stalingrad, die dort erwähnt wird, vielleicht noch die Landung der Westalliierten in der Normandie. Das war's dann auch schon. Selbst hier in Berlin spielt also das Kriegsende, wo hier schwer gekämpft wurde in Berlin, keine Rolle. Also das, und auf der anderen Seite, international ist es doch stark die Kriegserinnerung. Also wir sind da in so einem Spagat als Museum, tatsächlich das als Krieg zu erinnern, auch darzustellen, und gleichzeitig in der deutschen Erinnerungskultur an das Riesenmenschheitsverbrechen des Holocaust zu erinnern, eingebettet in eine national, also hochideologisierte nationalsozialistische Diktatur. Im Zuschnitt Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion hat man beides. Also ein hochideologisierter Krieg vom nationalsozialistischen Deutschland, den alle mitgetragen haben, auch die Wehrmacht. Nicht nur irgendwelche Waffen-SS-Einheiten oder Polizeibataillone, auch die Wehrmacht. Auch viele zivile Ministerien haben das alles mitgetragen. Alle haben es mitgemacht. Alle haben davon profitiert im Deutschen Reich, durch die Zwangsarbeit zum Beispiel. Ja, und der Holocaust ist dann nochmal obendrauf. Er beschleunigt sich durch diesen Überfall im Juni 1941. Und die ersten Züge von dem, was wir dann später Holocaust nennen, das passiert auf sowjetischem Boden während dieses Überfalls. Also das zusammenzubringen ist die Aufgabe, ohne da jetzt also ins Dozieren zu kommen. Aber das ist ein bisschen schwierig, da das Publikum abzuholen, da wo es steht.
Ja, und wir haben es schon erwähnt, jetzt im Mai 80 Jahre bedingungslose Kapitulation. Wie hat sich das ausgewirkt auf die, auch also diese Jubiläen, wie hat sich das auch auf die erinnerungspolitische Gedankenwelt niedergeschlagen? Und was ist jetzt mit dem 80. Jahrestag, was ist da geplant und was vermutest du, wird sich da vielleicht noch verändern, auch mit Blick auf die aktuellen Umstände?
Das sind wieder so mehrere Aspekte. Also einmal hat es, denke ich, Deutschland als Gesellschaft, wenn man da auch vor allen Dingen auf die politischen Akteure guckt, versäumt, diesen 80. Jahrestag ausreichend zu markieren. Also wir als Haus zum Beispiel, wichtiger Ort, kriegen überhaupt keine Förderung, was jetzt wichtig ist, weil wir ohne Förderung nichts machen können. Und das ist auf Ansage versäumt worden. Das ist einfach eine riesen Leerstelle. In der Gesellschaft, also vor allen Dingen medial, nimmt das natürlich jetzt Formen an. So auch jetzt hier, also wir als Haus, aber auch viele Gedenkstätten werden natürlich danach gefragt und erzählen im Grunde aus der laufenden Arbeit. Für uns als Haus konkret, naja, wir haben jetzt 3 Jahre den vollumfänglichen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wir haben das als tiefe Zäsur in der Geschichte unseres Hauses. Wir merken, ich habe es damals vor 3 Jahren schon postuliert, jetzt merken wir das, dass sich in Teilen Osteuropas vor diese Erinnerung an den letzten großen Krieg, also für uns ist das hier in Deutschland der Zweite Weltkrieg, ein neuer Krieg schiebt. Nicht, dass deswegen der Zweite Weltkrieg vergessen ist. Dafür sind die Spuren, die der hinterlassen hat, auch in Osteuropa, Ostmitteleuropa viel zu tief. Aber da ist natürlich der laufende aktuelle Krieg viel vordringlicher. Und das merke ich gerade an unserem Partnermuseum in Kiew, die jetzt, das ist ein Weltkriegsmuseum, Zweiter Weltkrieg, aber für die ist der aktuelle Krieg ganz vorne. Und der Die Aufgabe wird es sein, jetzt die ganzen Bezüge, die uns allen auf der Zunge liegen, jetzt zum 80. Jahrestag, also auch gerade in der Karlshorst, wie kommt man zu einem Ende mit einem Krieg? Ist ja wieder eine ganz aktuelle Diskussion in dem gerade laufenden Krieg auf ukrainischem Boden. Da wird es natürlich viele Nachfragen geben. Da müssen wir als historisches Museum schon immer sagen, wir reden über die Geschichte. Wir können sagen, wie das in der Vergangenheit passiert ist. Das soll einem eine Lehre sein, um es mal so zu sagen. Aber wir können nicht eins zu eins daraus schließen, wie es dann heute zu machen ist.
Ja, klar. Was ich mich frage, wenn ich dir jetzt reden höre, du hast gesagt, diesen 80. Jahrestag, es gibt jetzt keine politischen Plan, um das jetzt groß zu feiern, sondern halt die einzelnen AkteurInnen werden gefragt. Und du hast bis jetzt genannt das Museum Karlshorst und die Gedenkstätten. Welche, denkst du, wären anderen Akteuren, die irgendwie in Deutschland irgendwie dazu, zu diesem Erinnern an dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Krieg beitragen? Es gibt andere Museen, anderen Orten, auch wirklich im Sinne von, welche sind auch anderen historischen Orten, in denen man halt erinnert an den Krieg?
Naja, das eine ist tatsächlich, wir haben eine sehr ausdifferenzierte Gedenkstättenkultur in Deutschland, dass es da sehr viele Orte ehemaliger Konzentrationslager gibt, die Grund genug haben, an ihre Befreiung zu erinnern, je nachdem durch die Rote Armee oder durch amerikanisch-britische Truppen. Und das beginnt jetzt so Mitte März, sag ich mal. Für die Kollegen ist dann der 8. Mai im Grunde schon gar nicht mehr interessant, weil das jeweilige Lager bereits befreit ist. Aber das ist eigentlich der Aufhänger in unserer Gedenk- und Erinnerungskultur. Da muss man sich vorstellen, dass diese Konzentrationslager sehr viele Außenlager hatten. Also überall in Deutschland gibt es eigentlich so einen Ort, einen größeren, einen kleineren, wo jede Gemeinde, alle Aktiven in dem Ort was machen können und sie werden es tun. Was eben fehlt, ist auf einer gesamtstaatlichen Ebene die Erkenntnis und dann irgendwie auch, ja, mal sehen, was wird. Aber im Augenblick muss man sagen, der Wille, tatsächlich etwas Einschneidendes zu machen. Also ich meine, zum Beispiel 1985 hat der damalige Bundespräsident von Weizsäcker sich vorgenommen, eine große einschneidende Rede zu halten zum 40. Jahrestag. Das ist jetzt sind wir beim 80. Also nicht, dass man immer zu jedem großen Jahrestag eine große Rede halten muss, aber das sind so die typischen Impulse, dass da also auch SpitzenpolitikerInnen sagen, so, das nehme ich jetzt zum Anlass, um jetzt mal gegenwärtig eine Bilanz zu ziehen und unsere eigene Erinnerungskultur zu verorten. Und das sehe ich im Augenblick nicht.
Kannst du kurz für unsere Zuhörerin die ganz bekannte Rede von Weizsäcker, so einfach zwei Sätzen dazu, warum sie so wichtig ist?
Also das eine, man muss sich klar machen, ist noch ein geteiltes Deutschland. Also wir haben eine Bundesrepublik Deutschland, eine DDR, eine Deutsche Demokratische Republik im Westen. Der Bundespräsident von Weizsäcker spricht im Deutschen Bundestag und nimmt bei dieser Rede das Wort Befreiung in den Mund. Das war hochideologisiert. Da hatte bis dahin immer nur die DDR von einer Befreiung vom Faschismus geredet. Und Weizsäcker, die Rede hat sehr, sehr, sehr viele Facetten. Aber das ist das, was jetzt so richtig nachhaltig hängen geblieben ist. Er nimmt dieses Wort Befreiung in den Mund und sagt, doch, da kann man sehr wohl von Befreiung reden. Und das ist tatsächlich ein Aspekt jetzt auch 40 Jahre später. Gerade auch letztes Jahr ist mir das aufgefallen in der medialen Berichterstattung. Befreiung ist jetzt ein Wort, was vollkommen angekommen ist in der gesamtdeutschen Erinnerungskultur. Damals war das noch so ein Anführungszeichen, Wörtchen. Und der richtige Skandal war damals, dass eben das Staatsoberhaupt vor dem deutschen Parlament von Befreiung redet.
Und jetzt, wenn ich dann anknüpfen kann an, was du meintest, so diese 80. Jahrestag vor der Hintergrund des Polenvasion auf die Ukraine. Denkst du, dass dieses 80. Jahrestag, auch wenn keiner sozusagen offizieller Rede solcher Art geplant ist, trotzdem irgendwie eine Art Veränderung markiert in der Wahrnehmung des Zweiten Weltkriegs, gerade eben, weil wir halt wieder Krieg in Europa erleben, eigentlich in der gleichen Schauplätzen, wie eigentlich den Zweiten Weltkrieg sie auch gespielt hat? Zum großen Teil.
Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Also deswegen moniere ich ja auch dann diese Leerstelle, die da augenblicklich in der Politik aufzuscheinen droht. Ich meine, noch sind wir nicht beim 8. Mai, da kann noch was passieren. Aber ja klar, das hat sich total alles verändert. Und naja, wenn ich jetzt mal bei mir so persönlich gucke, vor 3 Jahren, der vollumfängliche Angriff, das ist jetzt ziemlich genau 3 Jahre her, habe ich irgendwie diffus gedacht, naja, bis zum Jahre 25, 80. Jahrestag, das war mir damals schon klar, dass der kommt, da werden wir irgendwie einen Status quo haben, da werden wir irgendwie eine Orientierung haben. Nichts davon haben wir. Und klar, wir sind jetzt als Museum da so mit gewachsen. Wir sind da auch so reingewachsen. Wir sind dadurch auch, würde ich sagen, größer geworden. Das vermisse ich aber auf einer gesamtstaatlichen Ebene. Die Politik ist da nur so ein kleiner Anzeiger, so ein Indiz. Aber da hätte ich mir gewünscht, dass jetzt durch große, also ich hätte gerne eine große Ausstellung gemacht, die Impulse gesetzt hätten. Vielleicht hätte es auch das Deutsche Historische Museum, das Bonner Haus der Geschichte, das Militärhistorische Museum in Dresden, das sind alles große Häuser. Vielleicht hätten die da auch was machen sollen. Und das sehe ich nicht. Und das ist schade, weil, also, nicht, es ist nur schade, es ist ärgerlich. Es ist wirklich ein Skandal.
Woran glaubst du, liegt das? Ist das einfach Desinteresse? Ist es zu weit weg? Sind die aktuellen Ereignisse zu sehr im Vordergrund? Aber was denkst du, woran liegt dieses fehlende Interesse für das Thema?
Das ist vielleicht gar nicht das fehlende Interesse. Das eine ist tatsächlich die Logik unserer Förderpolitik. Die Häuser, also auch Mainz, sind finanziell so klamm, so karg ausgestattet, dass es nur mit einer Sonderfinanzierung geht, dass man eine größere Ausstellung macht. Und das muss man 3, manchmal sogar 4 Jahre vorher anschieben, damit das auch funktioniert. Das ist einfach die Logik, so wie das aufgebaut ist. Das macht es aber so schwer, vergleichsweise schnell, also wenn wir jetzt mal sagen, 3 Jahre, vollumfänglicher Krieg ist schnell, vergleichsweise schnell zu reagieren. Und da ist eben eine Verzagtheit der Politik, die eben über das Geld entscheidet, ganz einfach. In der Szene, also das kann jetzt noch sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr, sehr vielfältig werden, weil wir alle natürlich, die wir thematisch dran sind, sagen, na, was können wir denn machen mit dem, was wir haben? Also die Leute können ja trotzdem am 8. Mai nach Karlshorst kommen, das werden sie hoffentlich auch tun. Und wir werden da sein und wir werden mit dem Publikum reden. Also da kann eine Menge passieren und auch dieses Dezentrale, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich habe es eben gesagt, es gibt so viele Orte in Deutschland, die mit dieser nationalsozialistischen Diktatur zu tun haben und auch mit dem Ende, wo man also ganz viele Anknüpfungspunkte hat. Und da hoffe ich sehr, dass das ja zivilgesellschaftlich genutzt werden wird. Es ist aber unglaublich disparat.
Bisher haben wir über die deutschen Erinnerungen oder der deutschen Diskurs zum Zweiten Weltkrieg und sein Ende gesprochen. Die ist eine Erinnerung, die stark von der besonderen deutschen Geschichte und besondere deutsche Rolle im Zweiten Weltkrieg halt geprägt ist. Einerseits die Verantwortung Deutschlands, des Dritten Reiches für den Zweiten Weltkrieg, andererseits aber auch die Teilungsgeschichte, die Rolle der Sowjetunion und so weiter. Was für mich auch eine Frage, auch als eine Person, die eigentlich nicht in Deutschland sozialisiert ist und auch einen italienisch-polnischen Hintergrund hat zu ihren Sozialisationen über den Zweiten Weltkrieg, wie fügt sich eigentlich die deutsche Erinnerungskultur am Krieg? Du hast schon gesagt, sowas gibt's in dieser Formel nicht, aber das Denken über halt den Zweiten Weltkrieg und die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs oder des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg, wie fügt sich das in eine gesamteuropäischen Erinnerungskultur ein eigentlich? So, du meintest, in Europa, in ganz viele Länder ist halt die Erinnerungskultur an dem Zweiten Weltkrieg eigentlich auch geprägt von zum Beispiel einer Erinnerungskultur am Widerstand, denke ich, selbst in Italien, trotz die faschistischen sozusagen Geschichte, ist eine starke Erinnerungskultur eigentlich an den Partisanenkrieg. Das gleiche gilt für Frankreich oder für Polen sowieso. So eine Frage, wird diesen Zweiten Weltkrieg immer irgendwie eine Erinnerungskultur sein, die eigentlich die deutschen Bevölkerung und Gesellschaften trennt? Oder es gibt auch Ansätze für einen geteilten Narrativen über den Zweiten Weltkrieg? Immer ein bisschen mit diesem Traumfrage, was könnte eine europäische Erinnerungskultur überhaupt sein?
Ganz einfach die Frage, wer hat's gemacht? Also ich meine, Deutschland, das Deutsche Reich damals hat diesen Zweiten Weltkrieg begonnen. Das Deutsche Reich hat, glaube ich, 37 Länder in Europa mit einer schlimmen, zum Teil wirklich ganz schlimmen Besatzungsherrschaft überzogen. Das hat tiefe, tiefe Spuren in diesen ganzen Ländern hinterlassen. Deswegen ist da auch zum Beispiel der Widerstand so wichtig. Das können wir so, wir haben auch Widerstand gehabt, aber da sind wir Deutsche nach wie vor in einer Erinnerungsverantwortung. Und die haben wir ja auch auf uns genommen. Und die ganze Erinnerungskultur in Deutschland, in der langen Sicht jetzt vor allen Dingen in Westdeutschland, baut auf dieser Verantwortung auf. Die DDR ist da eine andere Linie gefahren. Das war ein antifaschistischer Staat und war deswegen erstmal nicht unmittelbar in der Verantwortung, sondern mehr sozusagen moralisch gehalten, an die Opfer zu erinnern. Und das ist dann eben ab 1990 zusammengelaufen. Darüber wäre dann unter Umständen zu reden, wie gut oder wie schlecht, weil ich eben so ausführlich über die Förderlogik gesprochen habe, ist der Maßstab, also um an Förderung ranzukommen, ist eben der in Westdeutschland gesetzte. Opferzentriertes Gedenken, Übernehmen der Verantwortung, Täterforschung, Täter darstellen, benennen. Das sind alles solche Dinge, die in den ganzen Nachbarländern Deutschlands so nicht die Rolle spielen. Deutschland, also wir diskutieren zum Beispiel, naja, nicht wirklich. Es ist vor knapp 3 Jahren ein Impuls gesetzt worden vom Bundestag, über ein Zentrum deutsche Besatzungsherrschaft nachzudenken. Da ist aber noch nichts Konstruktives vorgelegt worden. Und da sind wir stecken geblieben, weil es unglaublich schwierig ist, bei, sagen wir mal, wirklich 37 Ländern, also mit einem Schlagwort, das irgendwie zu fassen. Und da kann ich natürlich sagen, mit Blick nach Osten, was wir in Karlshorst machen, das sind vor allen Dingen jetzt die Ukraine, Belarus und die heutige Russische Föderation als die Länder, in denen sich deutsche Besatzungsherrschaft abgespielt hat. Aber es sind zum Beispiel auch Litauen, Lettland, die Estland, Moldau und in Ansätzen auch Georgien, die wir damit einbeziehen müssen. Wenn wir gucken, wir haben jetzt mal ein kleines Projekt gehabt zum Hitler-Stalin-Pakt, dann muss man auch nach Finnland gucken, dann muss man auch sich Rumänien angucken. Also dann wird das sehr, Polen sowieso, dann wird das unglaublich komplex. Und weil du fragst, also es gibt zum Beispiel einen europäischen Gedenktag, das ist der 23. August, das ist das Datum des Hitler-Stalin-Pakts von 1939. Alle machen da mit, bloß Deutschland nicht. Weil es gibt da sehr lange hinhaltende Traditionen, die einfach sagen, nein, das ist uns viel zu gleichmacherisch, dass hier die Opfer des Stalinismus mit den Opfern des Nationalsozialismus in einen Topf geworfen werden. Das müssen wir ausdifferenzieren. Und das hat viel mit unserer sehr ausdifferenzierten Gedenkkultur zu tun, macht es aber Deutschland nach wie vor unglaublich schwer, sich in so ein gesamteuropäisches Gedenken einzubringen. Es gibt ein touristisches Format, Liberation Route nennt sich das. Haben die Niederländer erfunden, funktioniert dort im Westen Europas ganz wunderbar. Wir sind da auch Mitglied. Ich sitze mit dem Kollegen aus Danzig. Die sind da gerade Mitglied geworden, Stadtmuseum Danzig, jetzt wahrscheinlich auch das Weltkriegsmuseum in Danzig. Und sage ich, naja, wunderbar, ihr seid jetzt da Mitglied. Wie habt ihr es denn so mit der Befreiung durch die Rote Armee? Na, da pustete der natürlich in sein Weinglas, sagte, pff, gar nicht. Ja, warum macht ihr denn dann mit bei so einem Format, Befreiungsrouten? Sagt er, naja klar, ist ein europäisches Format. Und damit war das für den Kollegen gelöst. Also der sieht das total differenziert, aber der sieht eben diesen europäischen Zusammenhang. Und da haben wir es in Deutschland schwer.
Mir würde tatsächlich interessieren, gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Zweiten Weltkriegsmuseum in Danzig? Weil es ist der Ort letztendlich halt, das als europäischen Gedenkort gedacht wurde für den Zweiten Weltkrieg. Dann gab es auch unterschiedliche Geschichten in Polen, die halt auch beeinflusst haben, was in diesem Museum passiert ist. Aber abgesehen davon, ist das ein Ort, der irgendwie weiterhin diesen europäischen, genau, Erinnerungskultur so pflegt? Und habt ihr als Haus viel damit zu tun?
Na klar, also das haben wir uns nicht nehmen lassen. Als dieses Projekt vor reichlich 15 Jahren angeschoben wurde, sind wir schon damals auch von den Kollegen in Danzig mit angesprochen worden. Ich meine, wir sind ein wichtiger Ort, Karlshorst. Wir sind das Kriegsende. Das wissen im Ausland vielleicht viel mehr Menschen als in Deutschland. Dann ist das Museum in Danzig eben schwer während der Peace-Zeit in politische Stürme hineingeraten. Das lichtet sich jetzt wieder und da knüpfen wir wieder dran an. Also wir waren jetzt gerade im Dezember mit dem ganzen Museumsteam da, was übrigens eine klasse Sache war. Also die ganze Mannschaft, Frauschaft, das ganze Team dahin. Wir sind total nett empfangen worden, sind da 2 Tage lang durch jeden Winkel dieses riesigen Hauses geführt worden. Das macht richtig Spaß. Also ja, da sind wir total dicht dran.
Ja, und hier im Podcast kommen wir jetzt langsam schon zum Ende und da stellen wir unseren Gästen immer die gleiche Frage, und zwar nach den Visionen und den Perspektiven ganz persönlicher Art, deine Vision für das kollektive Erinnern unserer Gesellschaft. Was wünschst du dir? Wie soll deutsche Erinnerungskultur in der Zukunft aussehen? Vor allem auch mit Blick auf das Thema, das dich so beschäftigt.
Mit dem Blick nach Osten, den wir in Karlshorst vorrangig pflegen, ist es ganz sicher dieses Ausdifferenzieren Osteuropa, Ostmitteleuropa als einen bunten Flickenteppich von Erinnerung von gesellschaftlichen Strömungen wahrzunehmen. Bei aller Bescheidenheit, was wir in Karlshorst schon vor längerer Zeit angefangen haben, aber diesen Weg weiterzugehen, das ist sehr komplex und bringt eine Menge durcheinander im Kopf, aber das macht intellektuell gesehen Spaß. Da habe ich wirklich Freude dran. Aufs Ganze gesehen sollten wir in Deutschland schon gucken, wo die Anknüpfungspunkte in so einer europäischen Erinnerungskultur sind. Das ist sicherlich beidseitig. Also das, was wir hier in Deutschland aufgebaut haben über viele, viele Jahrzehnte, ist schon wichtig. Und das wäre schon auch wichtig, das jetzt unseren europäischen Nachbarn hier beizubringen, ihnen aufzuzeigen und ihnen auch aufzuzeigen, warum das für uns wichtig ist. Es ist definitiv kein Schlussstrich zu ziehen. Wir müssen allerdings den Prägung, die das hinterlassen hat, und 80 Jahre Kriegsende heißt wirklich auch 80 Jahre Ende der nationalsozialistischen Diktatur, 80 Jahre Ende des Holocaust. Das sind aber alles schwerwiegende, große historische Kategorien. Also definitiv kein Schlussstrich, zumal das ja von politischen Parteien in Deutschland mitunter gefordert wird. Also nein, 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 nein. Aber das jetzt so zu vermitteln, dass das hier in die sogenannte jüngere Generation hineingetragen wird und nicht nur als ein nerviger Gedenkstättenbesuch im Schulunterricht abgehandelt wird, aber eben auch unseren europäischen Nachbarn in alle Himmelsrichtungen, denen klarzumachen, warum das für uns wichtig ist. Und ich denke, es ist ein leichtes, dass dann viele sagen werden, ja, für uns ist das auch wichtig.
Ja, vielen Dank. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Wir freuen uns über Feedback, Kritik oder Anregungen. Schreibt uns gern an zeitgeschichte@böll.de. Mein Name ist Mandy Schielke. Ich sage Tschüss.
Und ich bin Klara Felstatzka. Auch von mir Tschüss und bis zur nächsten Folge zum Thema Flucht und Vertreibung. Und vielen Dank dir, Jörg Murray.
Ja, danke euch beiden für die Einladung.
Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
Wir erinnern. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.